Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Es gibt viel Kritik an dem Stuhl Petri und mit dieser Kritik wollen wir uns heute eben auch auseinandersetzen. Wir stellen uns die Frage, ist der Papst nur eine Erfindung des Mittelalters und wie kommen wir Katholiken dazu, ihn als sinnvolle Einrichtung Gottes zu sehen? Zu diesem Thema haben wir heute Pater Prior Maximilian Heim zu Gast. Grüß Gott.
Grüß Gott, Stiefenhofer.
Ja, Pater Maximilian, Sie sind dankenswerterweise recht kurzfristig für Pater Burkhard Feuerstein eingesprungen. Sie hatten jetzt nicht sehr viel Zeit, sich auf das Thema vorzubereiten. Ich hoffe, es war Ihnen jetzt nicht zu kurz, diese Zeit.
Ich hoffe auch, dass ich es einigermaßen hinbekomme.
Gut, ich stelle Sie noch mal kurz vor. Den meisten unserer Hörer sind Sie ja schon bekannt. Pater Maximilian ist Jahrgang 1961, ist 1982 ins Kloster Heiligenkreuz bei Wien, ins Zisterzienserkloster eingetreten und hat 1988 seine Priesterweihe empfangen. Zurzeit ist er Prior, also sozusagen Chef des Zisterzienserklosters Stiepel in Bochum. Pater Maximilian, bevor wir jetzt Ihren Vortrag hören, habe ich noch eine Frage im Vorfeld. Es geht ja um den Papst, um das Bild des Papstes, um darum, ob er jetzt mittelalterlich angestaubt ist oder ob er doch noch etwas Sinnvolles ist. Ich habe so das Gefühl, dass wir dank den letzten beiden Päpsten, Papst Johannes Paul II. Und Papst Benedikt, jetzt nicht mehr so häufig diesen Vorwurf hören, dass er verstaubt ist. Sehen Sie das auch so?
Also ich habe auch den Eindruck, dass ein neues Bild des Petrusamtes wächst. Und zwar auch in der Öffentlichkeit. Man bemüht sich zwar teilweise noch immer wieder irgendwie auf das Unwesentliche, die Menschen zu konzentrieren, aber der Papst ist eigentlich so erfüllt vom Evangelium und versucht eben das Evangelium selber zu leben und den Menschen zu verkünden durch sein Leben, dass alle anderen Äußerlichkeiten, die man oft irgendwie, wo man die Fragen dann konzentrieren will auf das Priestertum der Frau oder auf irgendwelche allgemeinen Plätze, die sowieso schon sehr oft diskutiert worden sind, dass diese eigentlich nicht mehr greifen, sondern dass gerade auch junge Menschen oft sehen, hier ist tatsächlich einer, der nicht aus sich heraus allein spricht und lebt, sondern einer, der tatsächlich Stellvertreter ist, der ganz sich erfüllen lassen möchte von Jesus, von dem er seinen Sendungsauftrag hat.
Also eben auch ein Fels, der auch über diesen Diskussionen teilweise ein bisschen steht, die um ihn herum so branden.
Ja, und vielleicht hat es auch den Grund, es ist sicher ein wichtiger Punkt, dass Johannes Paul II. Auch selber gesagt hat, dass sein Primatsamt, das heißt seine Vorrangstellung, sicher auch eine Form findet, die nicht auf das Wesen dieses Amtes verzichtet, aber dennoch auch eine Form findet, die unserer Zeit angepasst ist.
Nun wollen wir aber natürlich nicht der Kritik ausweichen, indem wir jetzt sagen, ja, seit den letzten beiden Päpsten ist das überhaupt nicht mehr so, dass diese Kritik geäußert wird, sondern wir wollen jetzt durchaus auch darauf eingehen. Der Papst, Erfindung des Mittelalters oder sinnvolle Einrichtung Gottes. Sie hören Pater Prior Maximilian Heim.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, dass das Papsttum die Wechselfälle seiner 2000-jährigen Geschichte nicht nur überlebt hat, sondern aus deren Gefährdungen, Niedergängen und Umbrüchen immer wieder erneuert und gekräftigt hervorgegangen ist, das ist tatsächlich eine Geschichte, die wir nicht einfach nur so natürlich erklären können, sondern eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gott in unsere Geschichte eingreift und dass er tatsächlich es versteht, die Menschen durch all die Wirrnisse der Geschichte hindurch zu lenken und ihnen ein Amt geschenkt hat, der Kirche ein Amt geschenkt hat, das auf Einheit bedacht ist für die ganze Kirche, und zwar durch die Zeiten hindurch. Was ist der Grund für diese Beständigkeit und die Unzerstörbarkeit? Das Papsttum wurzelt zutiefst in einer Überlieferung der Kirche, die wir als authentisch bezeichnen müssen. Das heißt, eine Tradition der Kirche, die sich immer wieder bewusst ist, sie will den Ursprung bewahren und auch in die Zeit übersetzen. Und der Ursprung ist und bleibt Jesus Christus. Er ist der heilige Ursprung, wie man auch Hierarchie übersetzen könnte, der für uns tatsächlich die Offenbarung Gottes schlechthin ist. Und der Heilige Vater, wie auch die Bischöfe, jeder, der das Wort Gottes verkündet, muss in dieser Treue zur Offenbarung Gottes stehen. Wenn wir einmal zurückblicken in die Geschichte, dann erkennen wir, dass vor allem das erste Vatikanum erst das Papsttum ausführlich behandelt hat. Dort war als wichtigste, ein wichtiges Thema der heute oft noch missverstandene Satz von der Unfehlbarkeit. Die Unfehlbarkeit des Papstes in ganz bestimmten Aussagen, nämlich wenn er ex cathedra spricht, das heißt in Glaubens- und Sittenfragen eine unfehlbare Lehre verkündet, bedeutet ja nicht, dass er kein Sünder wäre oder dass er sich nicht auch einmal irren könnte, sondern bedeutet, dass der Heilige Geist tatsächlich gerade auch diesem Amt seinen Beistand zuspricht, wenn der Papst selber in ganz bestimmten Fragen des Glaubens und der Sitte so sprechen will, dass er für die ganze Kirche, und zwar durch die Zeiten hindurch, eine Wahrheit verkündet. Das ist zuletzt geschehen bei der Aufnahme Mariens in den Himmel bei diesem Dogma. Zum anderen wurde beim Ersten Vatikanum, also im 19. Jahrhundert, der sogenannte Jurisdiktionsprimat verkündet. Jurisdiktionsprimat heißt, dass der Papst der oberste Gesetzgeber ist. Aber nicht nur das Erste Vatikanum, auch sein Vorgängerkonzil, das Konzil von Trient, hat, ohne dass das Konzil das Thema ausführlich behandelt hätte, dennoch von seiner Struktur her und von seinem Ablauf her den Einfluss der Päpste deutlich erkennen lassen. Gehen wir noch ein Stück zurück. Das Konzil von Florenz hatte 1439 im Zusammenhang mit der Union mit der Kirche des Ostens gelehrt, ich zitiere, ebenso bestimmen wir, dass der Heilige Stuhl und der römische Bischof den Primat, das heißt, dass der Bischof den Vorrang hat über den ganzen Erdkreis und dass der römische Bischof selbst der Nachfolger des seligen Apostelfürstens Petrus und der wahre Stellvertreter Christi ist, das Haupt der ganzen Kirche und der Vater und Lehrer aller Christen und ihm von unserem Herrn Jesus Christus im seligen Petrus die volle Gewalt übertragen ist, die Kirche, die gesamte Kirche zu weiden, zu leiten und zu lenken, dass diese Aufgabe ihm übertragen wurde. Diese Sätze sind Inhalt der Unionsbulle Laetentur Coeli. Es heißt übersetzt, die Himmel sollen sich freuen. Diese Bulle wurde damals auch von der orthodoxen Kirche, das heißt von der Gesandtschaft der orthodoxen Kirche, mit dem Kaiser von Byzanz mit unterschrieben. Dass leider diese Union nicht gelungen ist, das war sicher auch ein Makel der Zeit und eine Wunde, die bis heute offen ist. Gehen wir noch ein Stück zurück. 1274 lehrte das Zweite Konzil von Lyon, das gleichfalls von einer orthodoxen Gesandtschaft besucht war, Zitat, die Heilige Römische Kirche hat den höchsten und vollen Primat und die Herrschaft über die gesamte katholische Kirche inne. Sie ist sich in Wahrheit und Demut bewusst, dass sie diesen Primat, das heißt diesen Vorrang, vom Herrn selbst im seligen Petrus, dessen Nachfolger der römische Bischof ist, zusammen mit der Plenitudo Potestatis, also der Vollgewalt, empfangen hat. Und wie sie vor den übrigen gehalten ist, die Wahrheit des Glaubens zu verteidigen, so müssen auch eventuell auftauchende Fragen bezüglich des Glaubens durch ihr Urteil entschieden werden. Zugleich wird betont, dass die römische Kirche höchstrichterlicher Instanz ist, ihr aber alle anderen Kirchen unterstellt sind. Wir erkennen das also gerade im Mittelalter. Die Frage nach dem Vorrang des Petrus sicher ganz deutlich ausgesprochen worden ist. Aber war das nur im Mittelalter so? Gehen wir noch ein Stück zurück. Wir bedenken ein Glaubensbekenntnis, das Papst Hormisdas im Jahr 515 formuliert hatte. In seiner Formel, die 519 von Kaiser und Patriarch von Konstantinopel samt mehr als 200 Bischöfen des Ostens unterzeichnet wurde und auch auf dem vierten Konzil von Konstantinopel ein paar Jahrhunderte später, nämlich 869, bekräftigt wurde. In dieser Formel wurde bekannt, feierlich ausgedrückt, dass beim apostolischen Stuhl die katholische Wahrheit immer unversehrt bewahrt geblieben ist und in der Gemeinschaft mit ihm die volle Festigkeit der christlichen Religion zu finden sei. Über den Spruch unseres Herrn Jesus Christus, du bist Petrus, der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, dürfe man nicht hinweggehen. Wir erkennen also, dass schon im Altertum 515 diese Stellung des Petrus und des Petrus Nachfolgers ganz deutlich vorhanden war. Papst Leo der Große hatte schon um die Mitte des 4. Jahrhunderts, namentlich bei seinem Bestreben, den Glaubenslehren des Konzils von Chalcedon Geltung zu verschaffen, auf die besondere Sendung des Petrus und seines Nachfolgers hingewiesen. Nun wird dies alles auch gar nicht bestritten. Bestritten wird vor allem in dieser Auseinandersetzung, dass diese Vorrangstellung des Petrus im ursprünglichen apostolischen Glauben verwurzelt sein soll und dass diese Vorrangstellung auf Jesus Christus, das heißt auf seinen Willen, auf den Stifterwillen Jesu Christi zurückgehen würde. Unsere Frage ist also, ist der Dienst des Petrus-Nachfolgers eine menschliche Erfindung oder eine gottgewollte, unverzichtbare Einrichtung? Untersuchen wir also die ältesten Zeugnisse für das Amt der Petrus-Nachfolge, wobei freilich nur die wichtigsten hier vorgestellt werden können. Als erster Zeuge in der alten Kirche muss der heilige Bischof Irenäus von Lyon genannt werden. Er ist ein Märtyrer, der um das Jahr 2002 sein Leben für Christus hingegeben hat. In seinen Sendschreiben an die verschiedenen Kirchen schreibt er auch unter anderem an die Kirche von Rom. Und da heißt es wörtlich, mit dieser Kirche, wir können ergänzen von Rom, muss wegen ihres machtvollen Vorranges jede andere Kirche übereinstimmen. Das heißt die Gläubigen allüberall. Denn in ihr wurde vor den Gläubigen allüberall die apostolische Tradition bewahrt. Wir erkennen, dass gerade auch Irenäus von Lyon, der auch an die Epheser schreibt, wo zwei Apostel auch tätig waren, dass gerade auch Irenäus von Lyon diese Vorrangstellung der Kirche von Rom ganz deutlich zum Ausdruck bringt. Und zwar in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Gleiches ergibt sich aus der Auseinandersetzung zwischen Bischof Polykrates von Ephesus mit Bischof Viktor von Rom, also wir können sagen, dem Papst Viktor von Rom, über den rechten Ostertermin. Und diese Auseinandersetzung wurde geführt in den Jahren 189 bis 199. Auch wenn diese Auseinandersetzung keine glückliche war und vielleicht auch der Petrus-Nachfolger sich hier nicht immer klug verhalten hat, so ist es doch interessant, dass im Letzten sich die römische Ordnung in der Kirche durchgesetzt hat. Vor allem vom Konzil von Nicea wurde damals der römische 325, der römische Ostertermin bestätigt. Gehen wir aber nun noch einmal zum Anfang des zweiten Jahrhunderts, das heißt also um das Jahr 100 nach Christus. In dieser Zeit haben wir im Grunde noch Zeugen, die Jesus Christus selbst gekannt haben. Denken wir an den alten Apostel Johannes, der in dieser Zeit wahrscheinlich noch gelebt hat. Und hier am Anfang des zweiten Jahrhunderts, also um 100 herum, stoßen wir auf das Zeugnis des heiligen Bischofs Ignatius von Antiochien. Er hat um das Jahr 109 zu Rom das Martyrium erlitten. Von ihm sind Briefe an mehrere Gemeinden erhalten und darunter ein Schreiben an die Gemeinde zu Rom. Und dieser unterscheidet sich nun in mehrfacher Hinsicht von den übrigen Briefen, dieser Brief. Nicht nur, dass Ignatius die römische Gemeinde als Vorbild christlicher Einigkeit und als unüberwindliches Bollwerk gegen alle Häresien, also alle Spaltungen, rühmt. Nein, er sagt auch von ihr, dass sie das Gesetz Christi habe. Vor allem aber ist es von Bedeutung, wenn Ignatius sagt, dass die römische Kirche den Vorsitz führt am Ort des Gebietes der Römer. Was ist denn damit gemeint? Eine erste These lautet, dass hier ein Vorsitz Roms über Kirchen in seinem engeren Umfeld gemeint seien. Nun aber ist die Existenz christlicher Gemeinden im Umkreis Roms frühestens für die zweite Jahrhunderthälfte bezeugt. Damit ist also diese Deutung nicht von Belang. Es ist also zu übersetzen, die sich im römischen Stadtgebiet befindet und den Vorsitz führt. Also die Kirche, die sich im römischen Stadtgebiet befindet, das heißt die Kirche von Rom, und die den Vorsitz über die Kirche führt. Das heißt, sie führt den Vorsitz über die ganze Kirche. Auf diesen Satz fällt von einer darauffolgenden Stelle nämlich ein klärendes Licht. Ignatius der Märtyrer, er nennt die römische Kirche gerade dort diejenige, die den Vorsitz führt, wo er es verbindet mit dem Wort Liebe. Was aber ist der Vorsitz der Liebe? Was bedeutet Vorsitz der Liebe? In der alten kirchlichen Bedeutung dürfen wir Agape, Liebe, mit dem Bund übersetzen. Das heißt, die Kirche selber ist die Bundesgemeinschaft, die durch Jesus Christus in seinem Blut gegründet worden ist. Und wir selber sind verbunden durch die Eucharistie und dadurch innerlich verbunden auch untereinander. Und die Kirche von Rom hat diese Stellung von Petrus erhalten, auf die Einheit in dieser Liebe zu achten. Liebe, Agape, bedeutet also hier in diesem Fall nicht einfach eine karitative Tätigkeit, sondern sie bedeutet, die Kirche von Rom hat das Vorrecht, den Vorsitz in der gesamten Kirche zu führen. Vorsitz und Autorität ausüben kann man ja letztlich nur über Menschen oder einer Gemeinschaft gegenüber. Deshalb dürfen wir Vorsitz der Liebe auch übersetzen mit Vorsitz im oder über den Liebesbund ausüben. Um es noch einmal zu sagen, dieser Liebesbund, diese Agape ist die Kirche. Und so heißt es an mehreren Stellen bei Ignatius, es grüßt euch die Liebe der Smyrnäer. Es grüßt euch die Liebe der Epheser. Damit ist klar, es grüßt euch die Kirche, das heißt die Bundesgemeinschaft der Smyrnäer, der Epheser. Die römische Kirche, und das bedeutet konkret der römische Bischof, hat also die entscheidende Autorität über diese Gemeinschaft inne, weil er der Nachfolger Petri ist und der Stellvertreter Jesu Christi. Wir erkennen also, dass schon in der alten Kirche tatsächlich die Vorrangstellung der Kirche von Rom mit ihrem Vorsitz der Liebe ganz deutlich ausgedrückt wird. Nach Ignatius erkennen wir auch in Clemens von Rom einen Zeugen, der diesen Vorrang uns mitteilt. Er verlangt nämlich, Clemens von Rom als Bischof von Rom, von den Aufrührern in der Kirche von Korinth nicht nur, dass sie sich unterordnen, sondern er sagt, wer ungehorsam ist gegen das, was der dreieinige Gott durch uns gesagt hat, der soll wissen, dass er sich in Sünde und große Gefahr verstrickt. Und es heißt bei ihm weiter, ihr werdet uns große Freude bereiten, wenn ihr dem gehorcht, was wir unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben haben. Dass hier durchaus mit Autorität nicht nur geschrieben, sondern auch gehandelt wird, geht auch daraus hervor, dass es von den Überbringern des Briefes heißt, schickt sie uns bald in Frieden und Freude zurück, damit sie uns mitteilen können, dass der von uns heiß ersehnte Friede und die Eintracht wiederhergestellt ist und dass wir uns umso schneller über die gute Ordnung bei uns freuen können. Um diese ganze Tragweite des Clemens-Briefes zu ermessen, muss auch beachtet werden, dass Clemens von Rom, er war ja Bischof von Rom, in dieser Auseinandersetzung mit der Kirche von Korinth, die ebenfalls eine Apostelgründung war, ja die Paulusgemeinde, so könnten wir sagen, schlechthin war und älter war als Rom, tatsächlich auch von dort her von seiner Autorität anerkannt worden ist. Es ist nämlich bemerkenswert, dass noch 100 Jahre nach der Abfassung seines Schreibens, sein Schreiben, das Schreiben des Clemens von Rom, im Gottesdienst der Gemeinde von Korinth gleich nach den Heiligen Schriften vorgelesen wurde. Mit dem ersten Clemensbrief stehen wir also bereits an der Schwelle zur eigentlichen Apostelzeit. Johannes lebte noch in Ephesus, das von Korinth halb so weit entfernt war wie Rom. Und nicht er, sondern Rom. Der Bischof von Rom griff damals in Korinth ein, als es zu Streitigkeiten gekommen war. Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass gerade Johannes, der Evangelist, in seinem 21. Kapitel des Johannesevangeliums ganz klar den Auftrag Jesu an Petrus formuliert, wenn es heißt, weide meine Lämmer. Und von hier aus spannt sich dann der Bogen zum Lukasevangelium, wo das Wort des Herrn an Petrus überliefert ist, du aber stärke meine Brüder. Und schließlich zum Matthäusevangelium, zur berühmten Stelle, da sagte Jesus zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Bar-Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Es ist aber nun eine entscheidende Frage noch einmal gestellt, ob Petrus tatsächlich nicht nur persönlich diese Führungsautorität bekommen hat oder ob diese Führungsautorität an Petrus auch für seine Nachfolger gilt. Ob also Jesus letztendlich das Papsttum gewollt hat und somit der Kirche eingestiftet hat oder nicht. Der protestantische Exeget und Kirchenhistoriker Oskar Kullmann hatte nämlich die These vertreten, dass zwar am Primat des Petrus innerhalb des Zwölferkreises nicht zu zweifeln sei, dieser aber von Christus ihm nur höchstpersönlich übertragen worden sei, also ohne eine Nachfolge. Jesus spricht, so dürfen wir darauf antworten, aber vom Bauen seiner Kirche auf dem Felsen Petri. Und wenn er von Bauen spricht, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass die Kirche Zukunft hat und dass diese Zukunft auf diesem Fundament gebaut werden soll, auch über den Tod des Petrus hinaus. Der Fortbestand des Felsens ist und bleibt also das bleibende Fundament für die gesamte Kirche. Und damit es immer wieder auch ein lebendiges Fundament ist und einen Garanten hat, ist für Petrus auch die Nachfolge bedeutend und entscheidend, nämlich dass das Auf- und Zuschließen, das Binden und Lösen, das Stärken und Weiden von dieser Nachfolge des Petrus durch die Zeit hindurch ausgeübt wird und dadurch der Bestand der Kirche garantiert wird. Um 342 oder 343 hatte die Synode von Serdica, dem heutigen Sofia, die Notwendigkeit gesehen, auch die kirchliche Rechtsprechung unmittelbar unter der Kontrolle der höchsten Autorität der Kirche zu stellen. Mit den Kanones von Serdica war der erste bedeutsame Schritt von der religiösen Anerkennung einer obersten religiösen Autorität Roms zu deren rechtlichen Fassung in einem Gesetzestext getan. Das heißt, nicht nur das Religiöse und Spirituelle der Petrus-Nachfolge war geregelt, sondern es hat auch eine rechtliche Fassung bekommen. Wir erkennen also letztlich im Petrusamt, dass es hier eine Entfaltung gibt. Eine Entfaltung, die parallel zu sehen ist zur Entwicklung der Kirche als Ganzer. Von der Jerusalemer Jüngergemeinschaft bis hin zur Weltkirche des 21. Jahrhunderts. Und in diesem geschichtlichen Verlauf verdichtet sich das ursprüngliche Wissen um diese Bedeutsamkeit auch der römischen Kirche zu der Einsicht, dass Rom der Ort ist, wo der Herr selber zusagt, im Petrus-Nachfolger den authentischen Interpreten des Glaubens anzutreffen. Deshalb ist auch der Petrus-Nachfolger derjenige, der Garant ist für die Communio innerhalb der Kirche. Immer wieder hat es natürlich Probleme in der Kirche gegeben, in all den Jahrhunderten. Und es war oft notwendig, dass die kirchliche Gemeinschaft, damit sie in Einheit bleibt, die Notwendigkeit darin sah, Häresien abzuwehren, indem sie die Einheit der Communio verteidigt hat. und auch die Unabhängigkeit der Kirche von weltlichen Mächten dadurch gesichert hat. Bemerkenswert ist hierbei, dass im Lauf all der Jahrhunderte kein anderer Bischofssitz jemals einen gleichen Anspruch erhoben hat wie der Bischofssitz von Rom. Wie wollen wir es noch abschließend theologisch beurteilen? Wenn wir von der Stiftung der Kirche durch Jesus Christus ausgehen und wenn wir wissen, dass der Herr dieser Kirche verheißen hat, er werde bei ihr bleiben bis zum Ende der Welt und er werde ihr seinen Heiligen Geist als Beistand senden und er werde dafür sorgen, dass die Mächte der Finsternis sie nicht überwältigen, dann dürfen wir auch ernst nehmen, dass der Herr selber diesen Dienst des Petrus im Laufe dieser Jahrhunderte der Kirche zugedacht hat, damit sie in ihrer Identität bleiben kann. Damit sie das bleiben kann, was der Herr ihr selber eingestiftet hat. Dass Entwicklungsprozesse ablaufen, aber bedeutet nicht, dass sie sich in ihrem Wesen verändern würde. Das, was der Herr ihr eingestiftet hat, muss immer eine authentische Entfaltung des schon von Anfang an in ihr durch Christus Angelegten sein. Wir können es vergleichen mit der Entfaltung eines Organismus gemäß seinem genetischen Code, wie es einmal Professor Brandmüller ausgedrückt hat. So gehört der Primat des Papstes zum unaufgehbaren Glaubensgut der Kirche Jesu Christi. Der Petrusdienst, der römische Primat, hat also letztlich einen Anteil am Geheimnis der Kirche und am Geheimnis der Erlösung. Auch er erschließt sich nur im Glauben und aus einer gläubigen Schau des Papsttums ergibt sich jene Ehrfurcht, jener Gehorsam, ja jene Liebe, womit wir dem Stellvertreter Christi begegnen dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke Pater Maximilian Heim für diesen Vortrag. Nun haben wir eine erste Hörerin, die eine Frage zum Papst hat. Frau Wirz, grüß Gott.
Ja, mich hätte einmal interessiert, wie hat sich eigentlich Luther zum Papsttum verhalten? Da muss doch auch irgendwie eine Spaltung gegeben hat, die ich nicht kenne. Also sonst hätten wir doch keine Protestanten in unserem Land. Das ist ja dieses Bedauerliche, dass irgendetwas da am Papst nicht anerkannt wird. Und das hätte mich mal interessiert. Denn also wie wir jetzt ja wieder gesehen haben, also der Papst ist ja so ein, nicht nur ein netter, sondern auch ein gescheiter und logischer Mensch, dass es fast jeder irgendwie kapieren müsste man meinen, ja. Aber offenbar doch nicht. Also das hätte mich mal interessiert.
Die Schwierigkeit der damaligen Zeit war einfach die, dass die Kirche sich nicht, die katholische Kirche sich nicht unbedingt ganz glücklich verhalten hat in Bezug des Umgangs mit dem Ablass. Man hat damals die Kirche in Rom, den Petersdom, gebaut und hat dafür sogenannte Ablassbriefe erlassen. Das ist eine Frage, die sowieso etwas kompliziert ist und hat im Grunde mit diesen Ablassbriefen gehandelt. Als Luther das gesehen hat und erlebt hat, war er im Grunde so innerlich aufgebracht, dass er sich sogar dazu verstiegen hat, dass er die Kirche von Rom beziehungsweise den Papst selber als den Antichrist bezeichnet hat. Also es gab schon eine ganz harte Auseinandersetzung, nämlich weil er gesagt hat, Luther, man kann doch nur durch den Glauben allein und nur durch Gottes Gnade selig werden und man kann sich die Seligkeit nicht erkaufen. Womit er im Grunde auch recht hat, weil in Bezug auf die Rechtfertigungslehre, das heißt, wie werde ich gerecht vor Gott, gibt es tatsächlich auch zwischen katholischer und evangelischer Kirche heute keine Unterschiede mehr, keine Gräben mehr, wenigstens nicht mehr in dieser scharfen Form. Es war damals tatsächlich ein Missstand innerhalb der katholischen Kirche, der Luther bewegt hat, sich von der Kirche immer mehr zu entfernen und zu sagen, eben sich zu versteigen bis zu der Aussage, dass der Papst selber der Antichrist wäre.
Ja, also dazu hätte ich noch Folgendes zu sagen. Ich habe nämlich mit der protestantischen Zeitung korrespondiert und die hat mir unter anderem auch vorgeworfen, dass wir auch noch heute irgendwie für die armen Seelen irgendwie Messen lesen lassen. Da spielt auch Geld wieder eine Rolle. Und es wurde mir da vorgeworfen, also dass das irgendwie nicht richtig wäre. Also ich habe da keine Probleme mit, wenn ich mal ein Opfer bringe. Aber offenbar ist das bei den Protestanten nicht ganz so. Also die sehen da immer das Geld im Vordergrund und das sollte mit der Kirche nicht verwickelt werden. So ungefähr, ja. Also, das gibt es nämlich bei uns jetzt noch, also irgendwie, dass man Opfer
also bringt. Es ist ein Unterschied zwischen den sogenannten Ablassbriefen und den Intentionen für eine heilige Messe. Die Intentionen für eine heilige Messe waren ja im Grunde eine Art Sustentation, das heißt eine Hilfe für die Kirchen, wo vor allem auch die Priester keine eigentliche Bezahlung hatten, damit hier eine gewisse Möglichkeit war, dass sie überleben konnten. Und auch heute ist es so, dass es nicht erlaubt ist, mit Intentionen zu handeln. Jeder Priester darf am Tag höchstens eine Intention annehmen und das ist ein geringfügiger Betrag. Und wenn mehr Intentionen vorhanden sind, dann muss er sie weiterreichen und in die Mission schicken, damit dort Gemeinden wieder neu auch etwas mit diesem gespendeten Geld geben können. Aber man kann nicht weder mit Geld noch mit sonst etwas oder durch heilige Messen quasi sich die Seligkeit oder die Ewigkeit erkaufen. Also das ist in der katholischen Kirche ein ganz klarer Konsens. Und diese alten Vorwürfe können vielleicht noch etwas mitklingen, aber sie sind eigentlich nicht differenziert dargestellt, wenn es so ausgedrückt wird.
Danke, Frau Wirz, auch für Ihren Beitrag. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber der Hinweis ist sicher ganz gerechtfertigt, dass das Papsttum ja früher vielleicht auch, also nicht das Papsttum, aber die Kirche da auch gewisse Fehler gemacht hat. Und es gab ja auch Päpste, die jetzt nicht unbedingt Heilige waren. Es wird einem ja oft einmal vorgeworfen, wenn man so im Gespräch mit Nichtgläubigen auch ist, dass es auch Päpste gab, die Bordelle betrieben haben oder so etwas. Hat das Papsttum sich da nicht auch einen Schaden zugefügt, Pater Maximilian?
Ich glaube schon, dass es auch Päpste gab, die tatsächlich auch moralisch, vor allem auch in der Renaissancezeit, nicht so gelebt haben, wie es ihrem Stand entspricht. Aber sie haben die Kirche nicht in Glaubensfragen ins Wanken gebracht, sagen wir es mal so, nicht? Aber es gab natürlich Zeiten, wo es heilige Päpste gab und es gab Zeiten, wo tatsächlich auch große Sünder am Werk waren. Und dennoch muss man sagen, dass hier die Kontinuität gewahrt worden ist und dass tatsächlich eben der Heilige Geist auch auf ungeraden Zeilen gerade schreiben kann.
Wie ist es denn möglich, also jetzt nochmal auf Ihre letzte Aussage einzugehen, dass er das kann, also dass ein Sünder auf dem Stuhl des Papstes sitzt und trotzdem geht die Sukzession weiter, trotzdem wird nichts von Christus ja verloren gegangen?
Ich glaube, der Grund ist eben ein übernatürlicher. Die Kirche besteht ja nicht nur aus dem Papst, das muss man immer wieder sagen, sondern besteht aus allen Gläubigen, die getauft sind und die zu Jesus Christus gehören. Und ich glaube, dass der Heilige Geist tatsächlich die Kirche nie im Stich lässt und von daher er immer wieder auch sowohl manche Krise zumutet, nicht, dass er die selber will, der Heilige Geist, aber dann auch die Möglichkeit gibt, wieder aus der Krise herauszukommen. Und das kann einmal sein, dass Heilige zum Beispiel dann auch, wenn wir an Katharina von Siena denken oder wenn wir selbst an heiligen Bernhard von Clairvaux denken, dass Heilige die Päpste zurechtweisen, sie wieder versuchen, auf den rechten Weg zu leiten, dass einem ganz einfache Menschen tatsächlich hier eine Funktion übernehmen, die auch Brückenfunktion ist, nämlich Brückenfunktion zum Himmel.
Jetzt habe ich in Ihrem Vortrag so herausgehört, Sie haben gesagt, es erschließt sich nur im Glauben, das Papsttum. Das heißt, im Grunde ist es so eine Geschichte, wenn man nicht glaubt, kann man den Papst einfach als Herrscher sehen, als Machtgefüge. Und da kann man dann auch als Gläubiger gar nicht dagegen argumentieren, weil es ja eine Sache des Glaubens ist. Oder wie verstehe ich das?
Ich möchte so sagen, der Glaube erschließt der Vernunft einen größeren Horizont. Derjenige, der den Glauben nicht hat, dem fehlt im Grunde das Licht des Glaubens. Und das Licht des Glaubens will ja die Vernunft auch erleuchten. Und derjenige, der tatsächlich sich vom Glaubenslicht erleuchten lässt, der hat dann auch einen neuen Zugang auch zu diesen Glaubenswahrheiten, die uns weil Glaube eben nie ganz erschlossen werden kann, weil es auch ein Geheimnis bleibt, dass Glaube tatsächlich auch hier in dieser Weise wieder neu nachbuchstabiert werden kann, wenn ich selber auch mein Ja zum Glauben spreche.
Wir haben nun wieder eine Hörerin in der Leitung aus Südtirol. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich wahnsinnig über diese Sendung. Und ich muss sagen, muss Zeugnis geben von meinem Leben. Eigentlich, ich bin katholisch erzogen worden. Ich bin einfach mit großer Freude eigentlich allem katholisch gewesen. Aber jetzt viel bewusster noch, wir leben doch in einer wunderbaren Zeit mit so großen Päpsten. Ich bin dem Herrgott so dankbar, dass wir jetzt leben dürfen. Und mir fällt allem wieder das Zeugnis ein, also eine Vision von Don Bosco, wenn die Kirche so in die Stürmen drinnen ist, wo das Schiff Petri zu versinken droht. Da ist es die Eucharistie, die Mutter Gottes und der Papst. Also wenn der Papst, und ja, da gehen wir richtig, wenn wir vom Papst horchen, Marianisch sein und eucharistisch. Also diese Vision macht man allem wieder zu schaffen, weil man nicht mehr zu schaffen, sondern ich denke mal, wenn man mehr die Eucharistie anbeten täten, die Mutter Gottes verehren, also zu ihr Zuflucht nehmen und auf den Papst horchen, dann wären solche Stürme in der Kirche und in der Welt gar nicht möglich. Vergelt's Gott.
Dankeschön für diesen Beitrag. Ja, Pater Maximilian, der Papst als Fels in der Brandung, das ist ja sein göttlicher Auftrag, das ist ja sozusagen die Bibelstelle, die ihn so legitimiert. Sie haben aber auch gesagt, dass es eben viele Konzile gab, in der das dann menschlich gefestigt wird. Wie ist denn das jetzt zu vereinbaren, dieser Auftrag Gottes, der ja sozusagen als Initialzündung losging, der Petrus diesen Auftrag gab und dann die Sukzession auch sozusagen einführte. Aber dann wurde das Ganze ja durch menschliche Einrichtungen, also durch Konzile und so, gefestigt, was ja auch sein musste, um die Organisation zu straffen. Kann man denn bei so einer Vermischung von menschlichem und göttlichem Wirken überhaupt noch davon sprechen, dass der Papst jetzt eine rein göttliche Institution ist?
Er bleibt immer Mensch. Und er ist auch nicht einfach nur Institution, nicht, sondern er ist einer, der einen Dienst vollzieht, einen Dienst, der für die Kirche wesentlich ist, das heißt zum Wesen der Kirche gehört. Wenn Konzilien das päpstliche Amt dann näher beschrieben haben, beziehungsweise auch durch ihr Handeln dann die Stellung des Papstes herausgestrichen haben, dann bedeutet das auch jetzt nicht nur einfach etwas Menschliches, sondern wir glauben ja, dass die Kirche nicht nur geleitet wird, wenn der Papst sich erfüllen lässt vom Heiligen Geist, sondern auch, wenn die Kirche im Konzil zusammentritt, wenn alle Bischöfe in Einheit mit dem Petrusnachfolger dann sich eben um die Glaubenswahrheiten bemühen und dann gerade wenn Konflikte entstehen, wenn Unklarheiten vorhanden sind, versuchen aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus diese Unklarheiten zu beseitigen, in dem Sinn, dass sie miteinander wirklich auch beten und ringen, um die Wahrheit zu erkennen. Das klingt vielleicht jetzt hier ein bisschen auch fromm, aber man muss tatsächlich auch sagen, dass die Kirche sich nicht anders versteht als eine Gemeinschaft, die auch, wo der Heilige Geist nicht nur im Papst, sondern auch gerade auch in den Bischöfen, auch bis im letzten Gläubigen, im kleinsten Gläubigen wirken kann, wo es einen Sensus Fidelium gibt, das heißt einen Glaubenssinn der einfachen Leute. Und gerade auch unser jetziger Heiliger Vater hat ja immer wieder auch gesagt, auch schon als Professor, er ist einer, der den Glauben der Einfachen verteidigt. Und wir haben ja vorhin diesen einen Beitrag gehört von der Dame, die gesagt hat, dass es so wichtig sei, auch wirklich mit dem Papst in Einheit zu sein, das anzubeten, auch auf die Mutter Gottes zu schauen und so weiter. Das sind oft die wichtigen Hinweise für die Kirche, wo sie erkennen, dass der Glaube der Einfachen tatsächlich auch, wie soll ich sagen, die innere Festigkeit für diesen Felsen auch gibt. Der Papst weiß sehr wohl, wie wichtig das Gebet für ihn selber ist, damit er nicht wankt. Natürlich hat Christus selber für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht wankt, aber Petrus selber ist zu einem Stolperstein geworden, zu dem er dann kurz nach seiner Beauftragung gesagt hat, geh weg von mir, Satan, denn du denkst nicht das, was Gott will, sondern das, was die Menschen denken. Das heißt, auch ein Papst ist angefochten, auch er kann in Sünde fallen, Aber er muss sich immer wieder neu auf Christus hin ausrichten, umkehren zu ihm und erkennen, dass er allein unsere Richtschnur ist und unser Leben.
Ja, das heißt also, Konzile und so weiter sollten jetzt eben auch nicht nur als menschliche Einrichtungen gesehen werden, ja, sondern Sie haben ja gesagt, der Heilige Geist durchzieht solche Konzile ja auch und jede Versammlung der Kirche. Und auch das ist wieder eine Sache, die sich eigentlich nur im Glauben erschließt. Das heißt, man kann es glauben oder man kann es nicht glauben. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann, das haben Sie ja vorhin auch gesagt, wird einem dann auch der Glaube geschenkt in diesem Bereich. Eine Frage vielleicht noch, die öfter mal gestellt wird, wenn der Papst Diener ist, das haben Sie ja auch gesagt, warum gibt er sich dann so herrschaftlich, warum dieser ganze Prunk?
Tut er das? Ich möchte da wirklich einmal dagegen fragen, ist es ein großer Prunk, wenn er zum Beispiel ein uraltes Kreuz halt von einem Vorgänger trägt oder wenn er einen einfachen weißen Talar trägt? Wir als Mönche tragen ja auch unser Ordensgewand, und wenn man es ein bisschen verkürzt sagt, es kommt billiger als ein schicker Anzug, nicht? Also ich glaube, dass er doch wirklich auch die Einfachheit lebt. Und diese Äußerlichkeiten, ich meine, die sind oft mehr ausgelöst, vielleicht auch durch Sicherheitsmaßnahmen, die nicht der Papst letztlich verursacht hat, sondern unsere Welt, die halt tatsächlich teilweise von Terror und von Krieg und von Sünde bestimmt ist.
Ich denke, diese Vorwürfe beziehen sich dann auch hauptsächlich auf die herrschaftlichen Bauten oder den Vatikan, der eben aus früheren Zeiten noch stammt.
Da gebe ich Ihnen schon recht, dass natürlich da manche Menschen einen ganz großen Anstoß nehmen. Ich habe vor kurzem erst mit jemandem gesprochen, der für unser Kloster ein Logo entworfen hat, nicht? Dann habe ich erfahren, er ist aus der Kirche ausgetreten, als er zum ersten Mal Rom und die wunderschönen Kirchen gesehen hat. Man kann tatsächlich auch solche Bauten im Letzten nicht nur einfach mit den Augen unserer Zeit verstehen. Man muss sie auch verstehen mit den Augen der damaligen Zeit, die herrschaftlichen Zustände, die damals überall vorhanden waren, aber auch wie einfache Leute vielleicht auch die Schönheit der Kirche als eine Möglichkeit gesehen haben, einmal aus dem trüben Alltag auszubrechen und in einen Raum zu gehen, der für sie schon ein Vorhof des Himmels ist. Also ich glaube, manche Menschen erleben doch in einer so wunderschönen Kirche tatsächlich eine andere Hinwendung zu Gott, als wenn sie, was weiß ich, in einem modernen Betonbau sind, wo sie nach der Messe sofort wieder herausgehen und sagen, da möchte ich nicht verweilen.
Ja, das war ja früher auch in kleinen, ärmlichen Dörfern so, dass einfach alle zusammengelegt haben für die Kirche und dass das der Gemeinschaftsraum sozusagen war.
Wenn man uns die Zeit anschaut, wenn man es ein bisschen plakativ sagt, nicht, und sicher verkürzt, heute werden halt Tempel für Banken und Versicherungen gebaut und da werden wirklich die Gelder hineingesteckt und viele Menschen stecken auch ihr eigenes Geld hinein, nur weil sie Angst haben und meinen, durch Versicherungen diese Angst beheben zu können. Aber im Letzten, man muss halt wirklich auch Vertrauen haben. Und es nimmt ja niemand etwas mit. Und wenn Sie einmal überlegen, gerade in Bezug auf den Papst, wie die letzten Päpste sich dann auch haben bestatten lassen und begraben lassen, im einfachen Holzsarg, wo nur das Evangeliar und ein schlichtes Kreuz drauf zu sehen war, dann ist das, glaube ich, Ausdruck und Sprache, die uns auch wieder dahin weist, es geht nicht um diese Welt, sondern es geht letztlich um das ewige Leben, das jetzt schon in dieser Welt begonnen hat.
Wir haben nun noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Weigand. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin die Frau Weigand aus Olsching. Und ich wollte dazu sagen, zu dem Papstbesuch, also ich war in Rehm draußen und ich war so begeistert von dem Benedikt dem 16. Ich war erst ein bisschen immer nicht so zu ihm hingezogen. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass er einfach auch ein Mensch ist. Und also ich glaube, sein Amt gut macht. Und ich werde jetzt auch noch sein Buch lesen, Salz der Erde. Und da bin ich vielleicht noch begeisterter. Und dann wollte ich noch fragen, ob Sie wissen, wie der Heilige Vater zu den ganzen Vereinigungen steht. Zum Beispiel Agape oder Cusio, die charismatische Vereinigungen und auch zu den Evangelisten, also zu den evangelischen.
Also der Heilige Vater hat zu den sogenannten neuen Bewegungen innerhalb der Kirche, die ja gerade in den letzten 20 oder 30 Jahren aufgebrochen sind, in einem sehr positiven Sinn, hat er tatsächlich ein ganz gutes Verhältnis und sieht darin auch ein Wirken des Heiligen Geistes. Sie müssen überlegen, dass tatsächlich heute doch sehr viele alte Ordensgemeinschaften, also alt vielleicht auch teilweise mit Anführungszeichen, tatsächlich immer weniger an Nachwuchs haben. Es ist ja nicht so wie bei uns jetzt im Heiligen Kreuz. Wir haben momentan durch die Gnade Gottes, muss man sagen, einen Höchststand an Berufungen. Und auch in Stiepel haben wir Gott sei Dank Nachwuchs. Aber das ist natürlich auch für die Ordensgemeinschaften oft ganz schwer zu fassen und auch zu schwer zu begreifen. Und umso mehr muss man erkennen, dass hier auch Zeichen der Zeit, positive Zeichen der Zeit zu sehen sind, wenn der Heilige Geist in einer neuen Form, in einer neuen Weise auch Kirche lebendig macht durch solche geistliche Bewegungen. Und der Heilige Vater, Papst Benedikt, steht also grundsätzlich hier sehr offen Ihnen gegenüber.
Gut. Ja, also wie gesagt, Priestermangel ist ja, wo ich jetzt hier wohne, in Gerlinden, da geht der Pfarrer ist in Ruhestand gegangen und jetzt weiß man nicht, wer kommt oder überhaupt jemand kommt und nächstes Jahr soll erst jemand kommen und da wird dann irgendwie Angst dann.
Ja. Man muss halt wirklich Vertrauen haben und versuchen. Wissen Sie, das Wichtigste ist, was der Heilige Vater auch gesagt hat, geht am Sonntag in die Kirche. Ganz einfache Dinge. Verstehen Sie? Und das kann man vielleicht schon irgendwie organisieren, dass man mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie zu einer Messe hinkommt. Und ich glaube, da lernt man tatsächlich auch noch tiefer in den Glauben hineinzureifen.
Ja, sowieso. Also nach dem Gespräch, also nach den Predigen, die er gehalten hat, also da müsste eigentlich jedem irgendwie ein Licht aufgehen. Aber wie gesagt, ich bin auch erst seit 4 Jahren wieder auf dem Glaubensweg. Und also ich kann nur sagen, klasse oder toll oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll.
Gott sei Dank.
Und würde gern also noch mehr begeistern.
Ja.
Das ist meine Aufgabe, glaube ich. Und meine Tochter, wir sind ungefähr so auf dem gleichen Weg.
Und immer in der Freiheit lassen. Nie jemanden zwingen, denn die Liebe zwingt nicht, wenigstens nicht durch Druck.
Ja, Vorleben halt irgendwie.
Ja, das ist richtig, ja.
Danke, Frau Weigand, für Ihren Beitrag und wie gesagt, also einfach weiter in der Treue bleiben und sozusagen von unten her, das Fußvolk braucht sie auch, es braucht ja nicht nur den Papst. Dankeschön für Ihren Anruf.
Ja, bitteschön, ich danke auch. Wiederhören.
Wiederhören. Ich fand das sehr nett, was Frau Weigand gesagt hat. Sie hat beim Papstbesuch gemerkt, dass er auch ein Mensch ist. Das scheinen ja manche Leute dem Papst dann wieder abzusprechen, sobald er Papst ist. Aber ich denke, gerade bei Papst Benedikt hat man das sehr schön gesehen jetzt, wie er sich gefreut hat auch und wie er wirklich auch diese menschlichen Regungen nicht verborgen hat.
Und dass er in einem Gottvertrauen lebt, das wirklich also einen mitnehmen kann und mitreißen kann. Denn man muss sich ja vorstellen, er hat sich ja ständig auch einer gewissen Lebensgefahr ausgesetzt und hat die Fensterscheiben von seinem gepanzerten Fahrzeug runtergegeben, ist auf die Leute zugegangen. Ich meine, man kann ja nie hier die Sicherheit voll garantieren. Und da sieht man, glaube ich, auch, dass er sagt, mein Leben ist in Gottes Hand.
Papst Benedikt, ein Mann, bei dem jeder Versicherungsvertreter einen Herzinfarkt kriegt, wahrscheinlich seinen Auftreten in der Öffentlichkeit. Ja. Pater Maximilian, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Der Papst, Erfindung des Mittelalters oder sinnvolle Einrichtung Gottes? Ich hoffe, wir konnten diese Frage in Tendenz zur sinnvollen Einrichtung Gottes beantworten. Darf ich Sie nur noch zum Schluss dieser Sendung um Ihren Segen bitten und vielleicht einige abschließende Worte?
Wir wollen vor allem für den Heiligen Vater beten. Es ist schön, dass in Altötting jeden Tag um 18 Uhr der Rosenkranz für den Heiligen Vater gebetet wird. Und vielleicht können wir wenigstens jeden Tag so ein Gesetz besonders hernehmen und sagen, das beten wir für den Heiligen Vater. Ich glaube, er hat tatsächlich eine Riesenverantwortung, aber er weiß auch, dass Christus der Vollender unseres Glaubens ist. Er weiß, dass Christus derjenige ist, der seine Kirche leitet und dass wir alle uns nicht wichtig nehmen müssen, sondern Christus wichtig nehmen müssen und er uns dorthin sendet, wohin er will. Und dass wir unseren Auftrag und dass der Heilige Vater vor allem auch seine schwere Aufgabe durch die Kraft Gottes erfüllen kann, darum wollen wir jetzt und um den Segen des dreifaltigen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der schmerzhaften Mutter, deren Festgeheimnis wir heute feiern, segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ich danke Ihnen, Pater Maximilian, für diese Sendung. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.